Warum herrscht in Kunstmuseen diese angestrengte Form der Ehrfürchtigkeit? Die Besucher schleichen von Gemälde zu Gemälde und schweigen andächtig. Falls sie reden, flüstern sie. Die gleiche gespielte Ergriffenheit wie in alten Kirchen. Die Verehrung der Meister, das ist Frömmigkeit. Dabei, was ist denn so ein Bild von Van Gogh? Ein Stück Leinwand, mittelprächtig auf einen Holzrahmen gespannt und mit Pigmenten beschmiert, die in Öl gelöst waren. Warenwert wahrscheinlich 10 Euro. Ich hasse Kunst. Fünf Schritte war ich von der Eisdiele weg, als es zum ersten Mal donnerte. 10 vielleicht beim zweiten Donner und keine 5 Schritte später entleert sich der Himmel über der Großstadt. Wir Städter hatten uns einer Sommerohnmacht hingegeben und das Gewitter hat uns eine Backpfeife gegeben, damit wir wieder so hektisch werden, wie es sich gehört. Als ich zum Museum renne, steigt vom erhitzten Asphalt Dampf auf. Die Autofahrer schalten die Scheinwerfer an und drücken auf die Hupe. Radfahrer fluchen durchnässt an mir vorbei. Ich betrete das Museum. Mit einem Schlag bin ich von der Stadt getrennt. Ja, ich reiche mein Geldopfer dar, über die Stapel von mäßigen Kunstdruckpostkarten hinweg. Und erhalte dafür ein Stück Papier. Der Mann in der Fantasieuniform mustert das Ticket, als hätte er den Erwerb nicht beobachtet. Und als wäre dies das erste Ticket, das er jemals gesehen hat. Und dann zerreißt er es. Der Initiationsritus ist beendet. Ich bin jetzt Eingeweihter. Ich habe Anbetungserlaubnis. Ich laufe durch eine Ausstellung, deren Riesenleinwände mich völlig kalt lassen. Dann nehme ich die Abkürzung durch die Expressionisten. Bei den Impressionisten bekommt eine Schulklasse eine Messe gelesen vor einem Motiv von Degas. Ein Mädchen aus der Klasse macht eine echt beeindruckende Kaugummiblase. Dann bin ich in einem Menschenlernsaal. Unbekannte Bilder aus einer Zeit, die ein blinder Fleck auf der Netzhaut der Kunstgeschichte ist. Da hängt ein Bild unter vielen, das mich sofort in Beschlag nimmt. Eine Landschaft. Einfach eine südfranzösische Landschaft. Gelbe Sonne, grünes Gras, blauer Himmel, Frühling. Jemand hat im Vordergrund eine rot karierte Decke ausgebreitet, um sich dem Anblick der Landschaft zu widmen. Doch diese Person blickt nicht auf die ländliche Szenerie, sondern über die Schulter aus dem Bild heraus. Eine Frau, die vielleicht nach ihrem Begleiter schaut oder nach dem Unbekannten, der sich gerade nähert. Ich, der Unbekannte, schaue ihr schamlos mitten ins Gesicht. Ihre Lippen sind zu einem Lächeln geformt. Das hat nichts Frivoles oder Erheitertes. Es ist ein Lächeln, wie es eine Mutter haben mag, wenn sie von ihrem Nachwuchs stolz einen Strauß mit Löwenzahn gepflückt bekommen hat. So voller Wärme und bedingungsloser Zuneigung ist es, dass ich unwillkürlich zurücklächeln möchte. Wenn ich mich jetzt auf die Decke setzen könnte, dann würde ich mich nicht vorstellen müssen. Die Frau auf dem Bild kennt mich. Ich gehe einen Schritt näher und blicke ihr in die Augen. Viele verschiedene Farben scheint die Iris zu haben. Als ob der Maler sich seiner Erinnerung nicht sicher war. Sind sie jetzt grau oder grün? Oder ist es nicht ein Schatten von Blau? Halbtransparent wirken diese Augen. Und so lebendig, als wäre die Farbe feucht. Reflexe und der Schatten des Strohhuts machen sie so wahr, dass ich ein Blinzeln erwarte. Ohne zu zwinkern, schenkt mir die Frau ihre ganze Aufmerksamkeit. Als ob sie weiß, dass ich da bin, um sie zu betrachten. Hinter diesen Pupillen liegt ein unendliches Meer von Geduld und Vergeben. Beinahe beschämt richte ich meinen Blick wieder auf die Landschaft. Jetzt bemerke ich, wie federleicht die Wolken über den Himmel segeln, dass in der Wiese vor uns Löwenzahnblüten leuchten wie kleine Sonnen. Auf einem Acker, weit von unserer Decke entfernt, zieht ein mächtiger Gaul einen Pflug und einen Bauern durch die schwarze Krume. Schüchtern blicke ich ihr wieder in die Augen. Sie versteht meine Verlegenheit und hat gewartet, bis ich den Frühlingstag in mich aufgesogen habe. Ich kann nicht anders, als mich ihrem Lächeln zu beugen. Mein hartes Herz schreckt auf, als ich tatsächlich zurücklächle. Ich atme den Frühling ein, ein Geruch wie Bergamott, Zitrone und Waldmeister. Sie hat gewartet, dass auch ich endlich auf der karierten Decke ankomme. Sie hat hier auf mich gewartet. Nur auf mich. Kann es sein, dass dieses Bild nur auf mich gewartet hat? Dass es nur gemalt wurde, um diesen einen speziellen Moment in der Geschichte festzuhalten, in der sie für mich gelächelt hat? Will ich das glauben? Ich sitze stumm neben ihr. Wir reden nicht. Teil des Frühlings werden wir und genießen, wie die Sonne ihr Licht in alle dunklen Ecken zwingt. Hier ist Raum für mich und hier ist Zeit für mich. Dann schauen wir uns an. Sie blickt in meine Augen und ich blicke in ihre. Weil wir so lange aufeinander gewartet haben, gibt es mehr zu sagen, als man reden kann. Die Wärme ihrer Anwesenheit und die Nähe ihrer Haut zu meiner sind flüchtige, kleine Wahrnehmungen, aber sie treffen mich mit voller Wucht. Es schmerzt, als die Narben auf meiner Seele gedehnt werden. Ich atme so tief ein, dass es meinen krummen Rücken streckt. Ich atme aus und die Erleichterung, die meinen Körper durchflutet, treibt mir Tränen in die Augen. Ihr Blick belegt, dass sie nicht überrascht ist. Sie wartet. Sie ist da, falls ich aus meinem Panzer kriechen werde. Wenn ich dann wieder verletzbar bin. Aber kein Grund, mich zu beeilen. Sie stimmt ein Lied an, ein einfaches Tanzlied. Ihr Französisch ist so okzitanisch wie die Landschaft vor unserer Decke. Während ich mir die Schuhe ausziehe, vibrieren die Noten in meinem Schädel und ich springe auf und bitte sie zum Tanz. Ich summe eine zweite Stimme zu der Melodie, während wir uns noch zögerlich im Kreis drehen. Dann singe ich aus Leibeskräften mit, ohne eine Silbe des Textes zu kennen. Ihr Lachen bringt unsere Drehungen aus der Harmonie und ich stolpere. Als ich falle, greift sie nach mir und wir rollen beide ohne Kontrolle den Hang hinab. Unsere Beine sind verknotet, als wir die Ebene erreichen. Atemlos bleiben wir liegen, unsere Körper noch erhitzt vom Tanzen. Als wir wieder zur Luft gekommen sind, blicken wir in den blauen Himmel und folgen mit den Augen den Wolken. Sie zeigt mir den Hasen, den sie erkannt hat, und ich sag nichts. Kurz war mir mein Sarkasmus aufgestoßen. Und eine unausgesprochene Bemerkung lässt einen metallischen Geschmack im Mund zurück. Dann entdecke ich auf einmal eine Wolke, die wie der Schattenriss einer Schnecke geformt ist. Der Geschmack ist weg. Sie krabbelt zu mir, legt ihren Kopf auf meinen Arm und erzählt mir die Geschichte vom Wettrennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte. Wie eine Fabel von Aesop beginnt die Erzählung und endet in einem aberwitzigen Wettritt auf Kanonenkugel ins Land, in dem der Pfeffer wächst. Ich bin kein bisschen überrascht von ihrem Erfindungsreichtum und ich lach wie ein Kind über jede neue Wolte, die ihr Märchen schlägt. Ihre Nähe zu mir erfüllt mich mit einem Gefühl von so tiefer Vertrautheit, dass es ist, als ob meine Schwermut von mir abperlt und in der Erde unter uns versinkt. Wieso kennen wir uns schon so lange, obwohl wir uns heute zum ersten Mal sehen? Warum habe ich mein Leben lang auf diese Liebe warten müssen? Wenn ich meinen Kopf drehe und angestrengt nach unten blicke, sehe ich ihre Lippen, wie sie sich bewegen, während sie Worte bilden. Selbstvergessen spielen ihre Finger mit einem Knopf meines Hemds, während sich eines ihrer Beine auf meines legt. Ich weiß, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich ihr meine Liebe gestehen kann. Denn es wird ein Geständnis sein. Das Geständnis eines verhärmten Mannes, der eigentlich jede Hoffnung aufgegeben hat. Der vergessen hat, frei zu atmen oder zu tanzen und zu lachen und zu singen. Ich richte mich auf und suche nach den Worten, die meiner Sehnsucht gerecht werden, daheim anzukommen. In der Ferne sehe ich den Bauern mit dem Pflug und dem Ackergaul. Haben die beiden sich in den ganzen Stunden nicht bewegt? Dann reißt mich ein Schrillen zurück. Ich werde aus dem Bild gerissen und lande in meinem Körper. In dem verbogenen Skelett mit den Muskeln, die sich anspannen müssen, damit ich überhaupt aufrecht stehe. Der Mann in der Fantasieuniform betritt den Raum und schaut mich strafend an. Ich habe mich dem Gemälde zu sehr genähert, meint er und betätigt heimlich irgendwo einen Schalter. Er weiß gar nicht, wie recht er hat. Ich stehe vor dem Bild, wieder in dem Panzer, den ich trug, als ich das Museum betrat. Aber seine Last drückt auf meine Schultern, meine Gestalt verbiegt sich zurück. So intensiv ist dieser altgewohnte Schmerz, wieder ich zu sein, dass mich eine kalte Wut erfasst. Eine Wut auf den Alarm und auf den Museumswärter. Wärter! Ha! Das sagt alles, was man zu einem Museum wissen muss, oder? Und die Wut macht auch nicht vor dem Gemälde halt und nicht vor ihr. Hab ich das erfahren wollen? Musste ich daran erinnert werden, dass ich unfrei bin? Wäre es nicht leichter gewesen, niemals diese Liebe zu erfahren? Ich habe nicht nach dieser Lektion verlangt. Ich hatte mich eingerichtet in meinem Zynismus und meiner Bitterkeit. Mir war der Schmerz gewohnt. Musstest du mir das beibringen? Wollte ich diesen Tag in Südfrankreich verbringen? Wollte ich mich verlieben? Du hast mich ausgewählt, um dein Spiel mit mir zu treiben. Deine blinde Liebe zu verschenken ist nicht gnädig. Wer hat dich gezwungen, mir dieses neue Gefühl zu lernen? Nimm es zurück. Ich will es nicht. Ich brauche diese Sehnsucht nicht. Ich hasse dich. Ich hasse Kunst. Guten Morgen, ihr Lieben. Warum lachst du?
Weil wir das vor 20 Minuten schon mal gesagt haben.
Ja, genau.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Zwei Stromausfälle später, oder waren es drei?
Ach, wir hatten ja, sowas hatte ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe heute versucht, Zucchini-Plätzchen zu backen. Nee, nicht backen, wie nennen wir das? Braten. Katastrophe, ist eine Katastrophe. Erstmal habe ich schon den falschen Topf genommen, habe ich schon geflucht. Und dann ist mir alle 5 Minuten ist der Strom ausgefallen.
Echt wahr?
Also, ich dachte mal, das ist doch, wenn ich dann einmal kochen will, ja, das gibt's doch überhaupt nicht. Also, Das ist ja wirklich, da verschwört sich das ganze Universum gegen mich.
Natürlich,
das ist
natürlich.
Unglaublich.
Natürlich.
Das war wirklich so. Okay, eine Stunde lang hatten wir alle 5 Minuten Stromausfall.
Ich glaube, es waren 3 insgesamt.
Na, es waren mehr. 4 oder 5 waren es, glaube ich. Innerhalb von.
Na, es sind nur 3 gewesen.
Innerhalb von.
Von 16.14 Uhr bis 17.11 Uhr ging es.
Ja, ja, innerhalb von einer Stunde.
Weil die Uhr dann, ja.
War nicht so nett. Und was aber interessant ist, ist, wenn der Strom weg ist, ist alles tot. Also Leute rennen auf die Straße, hey, was ist denn los? Bei euch auch kein Strom? Das sind die Leute, die natürlich am Computer sitzen, kriegen erstmal Panik. Also es geht nichts mehr, es geht nichts mehr. Eine totale Ruhe kehrt ein. Es ist wunderbar eigentlich.
Babys werden gezeugt.
Wir können nur leider keine Sendung mehr machen. Der Herr Wunderlich steht im Studio, nichts passiert, er kann keine Aufnahme mehr machen, kommt auch mal raus aus seinem Loch gekrochen. Es ist schon spannend.
Ja, Essen, Hunger.
Ja, genau.
Ja, es ist vor allem, habe ich den Eindruck, dass die Abhängigkeit immer mehr zunimmt.
Wahnsinn. Das hat mich jetzt eben richtig erschrocken.
Weil mittlerweile steuert ja Elektronik jedes Gerät. Ja.
Das ist ja genau das. Ich habe versucht zu telefonieren, da kannst du
nicht mehr nicht
telefonieren.
Eben, das war ging früher noch.
Was ist das? Du kannst ja noch nicht mehr telefonieren? Unglaublich. Aber mein Handy, das ging noch. Ah, aber auch nur deshalb, weil ich im Garten gestanden bin, weil ich habe im Ausgang empfangen. Das ist ja pervers.
Also
das ist absurd.
Das ist wirklich absurd.
Aber es hat geregnet.
Die Sachen tauen auf. Ja, aber so ein bisschen Regen.
Ja, mir macht das ja nichts, aber mein Hörgerät, mein Hörgerät darf nicht nass werden.
Oh mein Gott, ich habe gerade zum ersten Mal zugegeben, dass Herbst ist.
Ja, es ist noch nicht Herbst, es ist erst August, was redest du?
Es ist 12 Grad und es schifft.
Es ist August, es darf noch kein Herbst sein.
12 Grad und schifft, 12 Grad und schifft.
Das stimmt überhaupt nicht, es ist überhaupt kein August, glaube ich.
Voranders ist das Morgenradio Kunst.
Was ist heute überhaupt für ein Datum?
Heute ist der 5. September 2019.
Ist ja doch schon September.
Es ist Herbst.
Scheiße.
Ist ja doch schon September.
Also Morgenradio ist, ja, kann man als Kunst sehen. Es kommt natürlich auf das Auge des Betrachters an, ist ja klar, oder?
Aufs Ohr des Betrachters, bitte.
Sozusagen. Also gibt Leute, die sagen, das ist ein Scheiß. Und andere wiederum würden sagen, das ist aber durchaus eine kreative Form des Radios oder des Podcasts. Und dann ist es Kunst.
Ja, einmal habe ich die Kritik gelesen, dass Herr Wunderlich ist einer der kreativsten Schreiber Deutschlands. Allerdings war es der Gerry und ihr gehört ja irgendwie zur Familie.
Das müssten wir doch gleich einmal irgendwie
auf die Website einbauen.
3 Meter groß, ja, irgendwo hin als.
Ja, wir müssen irgendwas Gescheites machen zur 500.
Genau.
Also irgendwie, da muss irgendwie was Schönes passieren. Also, wir haben tatsächlich die Nachbesprechung von dieser Episode schon mal aufgenommen und haben uns da in ein Gespräch über Kunst vertieft, das aber so lang und ausufernd geworden ist, dass es die Sondersendung vom Samstag wird. Also an alle Sektenmitglieder des Gespräch zur Kunst, das ich eigentlich mit dieser Sendung auch anregen wollte, das führen wir in der Sondersendung.
Und an alle anderen, bitte werdet Sektenmitglied, weil dann könnt ihr nämlich genau das alles mit anhören. Sehr spannend.
Ich habe Musik rausgesucht.
Und?
Von The Swing Ninjas. Die spielen ein Jazzstück, das heißt South of France.
Darum würde ich mal sagen, ne? Erst einmal Dankeschön fürs Zuhören bei diesem verwirrenden Besuch in der Pinakothek der Moderne.
Die habe ich mir vorgestellt. Irgendwie.
Ja, so das als Unterschlupf.
So Kunsttempel.
Als Unterschlupf halt.
Nee, aber das finde ich so ganz typischen Kunsttempelbau, so ein modern.
Wobei ich die Pinakothek eigentlich ganz schön finde. Aber okay, lass mal, das führt jetzt zu weit. Also wenn du auch die Kunst hast, dann, tja, Pech für dich. Dann,
ja, Pech.
Dann musst
Tut uns
du,
leid.
Ja, dann musst halt die Sondersendung hören. Und wenn du das willst, dann musst du nämlich Mitglied in unserer Kunstsekte für Literatur und Hörspiel werden.
Jawohl.
Dafür musst du auf die Webseite gehen, das tut auch nicht weh, und sich da als Sektenmitglied anmelden.
Hm. Genau. Kostet Geld.
Ja. aber nicht so viel.
Also nein, 2,50 Euro ist die kleinste Miete.
Ja, genau. Und ja, das war's. Bis dann.
Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Ja, genau.
Und ciao.
Also macht's gut, bis dann. Ciao.
Hey, das kleine Kunstsekte für Literatur und Hörspiel, das belassen wir beide, das gefällt mir gut.
Ist super, oder?
Das finde ich super.
Ja, finde ich auch gut. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Mir kann ja auch mal was einfallen.
Ja, klar.
So, the fine art world is all a lie. And it's all about money and who gets into this stupid, snobby club.
More or less.